Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Dazu heißt sie Michael Köhler, herzlich willkommen. Über ein halbes Jahr dauert nun schon der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. 77 Jahre nach Kriegsende hat ein europäisches Land ein Nachbarland überfallen und will es, so der russische Sprachgebrauch, entnazifizieren. Wir wollen nach den Folgen für Europa, für die liberalen Demokratien fragen. Und mein Gast, dies zu tun, ist Herfried Münkler, emeritierter Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an der Berliner Humboldt-Universität, Verfasser zahlreicher Bücher, ich komme so auf gut zwei Dutzend, immer wieder auch zur Kriegsgeschichte und auch zur Machtpolitik. Hallo Herr Münkler, danke, dass Sie sich
Hallo, Herr Köhler.
Zeit für die Kulturfragen nehmen. In der Prager Karls-Universität, da hat Kanzler Scholz zu Beginn der Woche sich für radikale EU-Reformen ausgesprochen. Nicht mehr Einheits-, sondern Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Steuerpolitik. EU-Erweiterung, insbesondere aber auch bessere Verteidigungszusammenarbeit. Hat die Regierung Scholz dazugelernt?
Also ich glaube, sie ist jedenfalls auf einem richtigen Weg. Den geht sie tastend, aber das ist jetzt auch nicht besonders aufregend oder kritikwürdig, denn in Anbetracht der Ungewissheiten, in die wir uns hineinbewegen, ist das wohl auch gar nicht anders möglich, als sich tastend zu bewegen. Wir gehen ja auch auf kein hohes und hehres Ziel zu, der Verwirklichung eines utopischen Entwurfs der internationalen Politik, einer unumstürzbaren Friedensordnung etwa, sondern wir müssen uns mit einigen bitteren Gegebenheiten abfinden. Und insofern ist das, denke ich, angezeigt, wenn man in dieser Frage einer gewissen Vorsicht und Umsicht voranschreitet, und das macht Scholz im Großen und Ganzen.
In diesen Tagen, ich zitiere die Worte des Kanzlers, stellt sich erneut die Frage, wo künftig die Trennlinie verläuft zwischen diesem freien Europa und einer neoimperialen Autokratie. War die liberale Weltordnung, wie wir sie bislang kannten oder glaubten, sie als Ideal vor uns zu haben, eine Illusion?
Ja, ich würde sagen, sie war ein großes Projekt, das zum Scheitern gebracht wurde, also nicht zum Scheitern verurteilt war, sondern zum Scheitern gebracht wurde, vor allen Dingen von Russland mit dem Angriff auf die Ukraine, aber in gewisser Hinsicht auch von China, das ja zu keinem Zeitpunkt bereit war, sich den als westlich bezeichneten, der Westen selber sprach eher von Universalität und universellen Werten, zu beugen, und die beiden haben ja immer ihre Souveränität dann dagegen in Stellung gebracht und von Einmischung des Westens in die inneren Angelegenheiten gesprochen und natürlich auch zum Scheitern gebracht durch die islamische Welt, die Entwicklungen dort, also das Scheitern des arabischen Frühlings ebenso wie das Scheitern der Interventionen des Westens im Irak und in Afghanistan. Deswegen sind Erfordernisse entstanden, von denen man sagen kann, Geostrategie und Geoökonomie legen nahe, dass wir uns wieder in verstärktem Maße um Einflussgebiete bekümmern, also wir in diesem Falle der Westen. Denn die chinesische Seidenstraßenstrategie ist ganz systematisch die Nutzung von wirtschaftlicher Macht zum Zwecke des Aufbaus von Einflussgebieten, also jedenfalls sozusagen der Herstellung von fiskalischen Abhängigkeiten, die letzten Endes dazu führen, dass die Chinesen Einfluss auf die Politik dieser Länder haben. Insgesamt, Frage der Illusion der liberalen Weltordnung nochmal, das rhetorische Wir der Menschheit, das auf dem Wege eigentlich war, jedenfalls haben wir das in Deutschland gerne so gesehen, ein handlungsfähiges Subjekt zu werden. Diese Vorstellungen können wir uns abschminken. Und das heißt, dass solche Fragen wie Klimawandel, Bekämpfung des Hungers, Entschleunigung von Migrationsbewegungen sehr viel schwieriger zu bearbeiten sein werden, als das sich abgezeichnet hatte.
Mir sagte kürzlich eine erfahrene Slawistin, weißt du, was da passiert ist? Auch ein Wertekrieg gegen den Westen. Da schließen sich neozaristisch, neoimperiale Auffassungen mit der Orthodoxie kurz gegen einen westlich dekadenten Lebensstil, gegen Minderheitenrechte, sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Das wird uns jetzt immer deutlicher, oder?
glaube, dass man das so sagen kann, nicht? Man muss jetzt nicht unbedingt die in dieser Hinsicht sehr zugespitzten Äußerungen von Alexander Dugin für so etwas wie regierungsamtliche Äußerungen nehmen.
Das ist ein russischer Philosoph und Hassprediger, muss man sagen, dessen Tochter gerade mit einer Autobombe ums Leben gekommen ist.
Ja, kann man, glaube ich, so ohne weiteres sagen. Was dahinter steckt, ist schon die Vorstellung, dass andere Kategorien letzten Endes weltordnungspolitisch ausschlaggebend sind. Ich würde das mal zuspitzen dahingehend, Putins große Erzählung von der Zugehörigkeit der Ukraine und natürlich auch Weißrusslands zu Russland ist im Prinzip ein Gegenprojekt zu der westlichen Vorstellung der Marginalisierung von historischen Erinnerungen und daraus gespeisten Revisionsvorstellungen. Nicht? Man kann sich das ja für die Deutschen ganz gut vorstellen, wenn sie nochmal die ganze Zeit über Elsass-Lothringen, Ober- und Niederschlesien, ja, West- und Ostpreußen und weiß der Teufel was nachdenken würden. Die westliche Friedensordnung, wie sie in gewisser Hinsicht mit der Montanunion über die EWG bis zur EU entwickelt worden ist, begründet sich auf der Willensbekundung der jetzt Lebenden und der Präferenz von Wohlstand gegenüber historischen Ressentiments. Nicht? Und genau das bespielt Putin. Seine historischen Narrative sind das Pendant zu dem, was man islamischen Fundamentalismus als gewissermaßen religiöse Versiegelung gesehen hat. Und ich halte diese Nebeneinanderstellung auch darum für aufschlussreich, weil für die Russen offenbar, also die Gruppe im Kreml und ihre Anhänger, diese historischen Erzählungen so etwas wie eine gewisse Sakralität transportieren.
Sie haben ja selber ein dickes Buch über den 30-jährigen Krieg gemacht, woraus, glaube ich, klar wurde, dass die Schwierigkeit in der neuen Friedensordnung bestand und der Ermutigung, also damals, dass man eben auch vergessen lernen können muss, etwas christlicher gesagt, verzeihen und vergeben lernen muss.
Ja, das ist das eine. Das andere ist zunächst mal, Russland war als Akteur in die westfälische Ordnung so nie eingeschlossen, hat auch die darauf beruhenden völkerrechtlichen Regelungen, wenn denn überhaupt, erst sehr spät übernommen. Und vor allen Dingen, es hat nicht die für die westfälische Ordnung nach diesem 30-jährigen Krieg fundamentale Trennung des Politischen und des Religiösen oder des Verbindlichen qua politischer oder herrschaftlicher Entscheidung auf der einen Seite und des nach innen verlegten Glaubens übernommen. Dieser Gegensatz, der kommt jetzt auch wieder hoch. Und dann kann man ja auch sehen, nicht, dass der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche ja so etwas gewissermaßen wie der intellektuelle und sakrale Begleiter des Putin ist.
Ja, Sie gehen sogar noch weiter. Ich habe neulich noch einen etwas älteren Artikel von Ihnen gelesen, wo Sie sagten, es spricht manches dafür, dass Kriege vom Typus des 30-jährigen Krieges auch das 21. Jahrhundert kennzeichnen werden. Ich glaube, wir haben hier so eine Blaupause, ne? Die Allianz von Orthodoxie und amtlicher Regierung unter Ausschluss von Kritik.
Ja, das stimmt zweifellos. Ich hatte, als ich das damals geschrieben habe, allerdings vorwiegend im Auge gehabt, dass sozusagen die Ordnung des Binären, entweder Krieg oder Frieden und ein drittes gibt es nicht, die in der westfälischen Ordnung durchgesetzt worden ist, sich vor unseren Augen auflöst. Und Putin führt ja nicht nur diesen Krieg gegen die Ukraine, der klar ein Krieg ist, auch wenn er ihn selber nicht so nennt, sondern er führt auch einen hybriden Krieg gegen den Westen insgesamt. Da hatten wir gerade ja drüber gesprochen. Der Weise, dass Fehlinformationen und entsprechende Einflusskampagnen in Gang gesetzt werden. Ja, ja.
Jetzt ist ein bisschen untergegangen, was Sie zu Beginn gesagt haben, was mit hineinspielt und ständig anwesend ist, aber was keiner so richtig benennt, nämlich die Rolle Chinas. Lassen Sie uns vielleicht kurz darauf eingehen. In seiner Dankrede zur Verleihung des Börne-Preises, das war im Frühjahr, da hat Eric Goyer, das ist der Chefredakteur der Zürcher Zeitung, gesagt, mit dem 24. Februar hat das 21. Jahrhundert begonnen. Selbst wenn das dem einen oder anderen etwas zu vollmundig ist, ist ja was dran. Und er schreibt weiter, der Profiteur des Krieges ist nicht Moskau, sondern Peking. Russland verliert, China gewinnt. Übertreibt er oder hat er recht?
Naja, wenn man das kühl und gelassen analysiert, kann man sagen, Xi Jinping sitzt in aller Ruhe da und Putin ist von ihm abhängig. In vieler Hinsicht, vor allen Dingen in der Frage, wo findet er einen alternativen Abnehmer für Erdöl und irgendwann auch Erdgas, um die Einnahmen zu erzielen, die er braucht, um seinen Staatsapparat und die russischen Rentner zu finanzieren. Nicht? Das waren ja bislang die Europäer. Und insofern verschieben sich Abhängigkeitsverhältnisse jetzt zu China und gegenüber China hat Putin jetzt dann keine Alternative mehr. Nicht? Er muss mit Xi Jinping auskommen und könnte sagen, das ist die späte Rache Chinas für die Bevormundung der Chinesen in den Zeiten von Stalin.
Herr Fred Münkler, bis hierhin in diesen Kulturfragen würden Sie zustimmen, wenn ich versuche, so zusammenzufassen, wir müssen uns von ein paar Dingen vielleicht verabschieden oder damit leben lernen. Einmal der Glaube an eine internationalistische Weltordnung. Zweitens sowas wie ein Werteuniversalismus. Sie haben eben, glaube ich, vom Wir-Gefühl oder so ähnlich gesprochen. Und einem Siegeszug liberaler Demokratien. Wenn dem so ist, in seiner Kürze, ist natürlich die Frage, was tritt dann an seine Stelle?
Ich glaube schon, dass an die Stelle seit geraumer Zeit schon ein System getreten ist, in dem immer deutlicher wird, es gibt im günstigsten Falle 5 große Akteure, das sind die USA und China, gleichsam auf Augenhöhe nachgeordnet. Russland, jetzt nicht aufgrund seiner wirtschaftlichen Potenz, die sind ja sehr dürftig, aber aufgrund des Umstandes, dass es nach wie vor neben den USA die größte Atommacht ist. Die Europäer, wenn sie in der Lage sind, das, was Scholz in der ja bereits angesprochenen Rede in Prag, ja, wenn sie das umsetzen, was ein schwieriger Weg ist und vermutlich so, wie er es beschrieben hat, nicht funktioniert. Und sicherlich auch noch Indien als der 5. innerhalb dieses Systems. Das hat ein paar Kautelen, nicht? Sozusagen das Wenn immer dazu. Aber es ist ja gewissermaßen naheliegend, dass diese 5 diesen Weg gehen. Dabei werden die in der Vorhand sein, denen es in höherem Maße gelingt, alle diejenigen, die da jetzt nicht dabei sind, die islamische Welt, Lateinamerika, Afrika, Teile Asiens, auf ihre Seite zu ziehen. Und deswegen war auch die Beobachtung der UN-Abstimmungen so wichtig. Oder das Projekt von Scholz nach Elmau bei dem G7-Treffen, möglichst viele aus unterschiedlichen Kontinenten einzuladen, um ihnen auch sozusagen demonstrativ einen Respekt und eine Bedeutung zuzuweisen. Also wir sind auch gewissermaßen innerhalb dieses emergierenden Systems der 5 in einen Wettbewerb um die Unterstützung durch die darin nicht enthaltenen eingetreten und darin, in diesem Wettbewerb, wird sich manches entscheiden.
Was bedeutet das jetzt für die uns vertrauten liberalen Demokratien des Westens? Werden die marginalisiert oder andersrum formuliert? Erleben wir gerade, ich nenne das mal, eine Allianz der Autokraten? Was meine ich damit? Wenn es denn stimmt, was zu lesen ist, dass 100.000 nordkoreanische Soldaten im Donbass künftig Aufbauhilfe leisten und dafür dann in Gegenleistung von Russland Nuklearhilfe bekommen. Schmiedet sich da gerade eine Allianz der Autokraten oder jetzt werde ich kulturhistorisch, ist das eine Art Rückfall in das, was Oswald Spengler vielleicht Cäsarismus genannt hätte, Neo-Cäsarismus?
Ja, man kann das vielleicht so an die Wand malen. Also zunächst einmal würde ich differenzieren, wenn es für den Westen einigermaßen gut läuft, dann wird sich eine Koalition aus liberaldemokratischen Akteuren, sprich den USA und der EU, gegen eine Koalition der autoritären Regime, vor allen Dingen Russland und China, bilden, wobei Russland autoritär-autokratisch und China eher autoritär, technokratisch aufgestellt sind. Aber das heißt, wenn es gut geht und nicht und diese Übersichtlichkeit gewahrt bleibt, denn natürlich ist die autoritäre Versuchung auch im Westen da. Das haben Sie ja angesprochen, nicht?
Populisten
also
überall,
die, ja, die Türkei unter Erdogan ist zwar formell in der NATO, betreibt aber eigentlich die Politik einer selbstständigen Mittelmacht, ist tendenziell ebenso ein revisionistischer Akteur mit Blick auf die syrische Nordgrenze als auch auf die Ägäis, wie das in ganz anderem Stil zugegebenermaßen Putin ist, weswegen die zwei, Erdogan und Putin, sich ja auch ganz gut verstehen. Oder wir stehen vor dem Problem Serbien, das in die EU will, ist aber gleichzeitig eine revisionistische Macht, weil es der Verlierer der jugoslawischen Zerfallskriege ist oder sich zumindest selber so begreift. Das heißt gewissermaßen, wir kommen nicht durch, wenn wir als Europäer oder als Westen in dieser Frage immer nur mit Samthandschuhen agieren, sondern wir müssen die Fähigkeiten entwickeln, bestimmte Akteure militärisch abzuschrecken und auch den Kernraum des Westens gegen bestimmte Entwicklungen im Inneren, die die liberale Demokratie in Frage stellen, politisch abzusichern. Das nicht mit militärischen Mitteln, das macht man anders.
Mit Demokratiefördergesetzen vielleicht.
Mit Demokratiefördergesetzen, ja, oder sozusagen mit Ausschluss von Wirtschaft, von finanziellen Transfers oder wirtschaftlichen Kontakten und derlei mehr. Aber es wird hinauslaufen auf eine sehr viel robustere Politik, die auch weitsichtig strategisch angelegt ist. Und das ist gerade, was Deutschland anbetrifft, eine ungeheure Herausforderung, weil wir eigentlich...
Das mahnen Sie ja gerne an.
Ja, weil wir eine Politikergeneration haben, die vor allen Dingen gelernt hat, Kompromisse zu schließen und erstmal zu beobachten, was andere zu machen und sich im Hintergrund zu halten und das alles unter der Formel keine deutschen Eigenwege und Sonderwege.
Höre ich da Gestaltungsdefizite heraus?
Das hören Sie richtig, ja. Also sozusagen das Problem, das Sie beschrieben haben, ist eigentlich nur behandelbar mit Politikern, die auch bereit sind, riskante Entscheidungen zu treffen und nicht nur zu sagen, ja, schauen wir mal, wie es wird und wir werden dann schon irgendwie einen Mittelweg finden. Diese Zeit ist vorbei, nicht? Also, was Sie vorhin gesagt haben, 30-jähriger Krieg, aus dem stammt ja auch der Satz, in Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod.
Wir beobachten doch im Zuge dieses Autoritarismus eine Politik der Tat, eine Politik der starken Hand. Man könnte auch etwas andersrum sagen, eine Schwächung der Parlamente, das gefällt uns nicht, aber dem muss man ja irgendwie die Stirn bieten, sonst zieht man den Kürzeren. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Ihrem Kollegen Gerd Krummeich, dem Ersten Weltkrieg-Historiker, der sagte mir, alle Militär- und Kriegsgeschichte lehrt, wenn du einen bösen Buben nicht zeitig bremst, dann wirst du dessen Geisel oder Opfer. Das ist eine unschöne Wahrheit, aber der muss man dann irgendwann mal ins Auge sehen. Daraus leiten Sie ab, ein Gleichgewicht des Schreckens oder so, darüber muss man gefälligst nachdenken.
Ja, also ich versuche das dahingehend zu präzisieren, dass Friedensordnungen notorisch das Problem haben, dass es in ihnen Akteure gibt, die mit dem Status quo nicht einverstanden sind, nicht? Und dann muss man in der Lage sein, sie entweder am Status quo zu interessieren oder aber dessen Respektierung zu erzwingen. Interessieren kann man machen, indem man sozusagen Wohlstandstransfer organisiert, in gewisser Hinsicht hat das die Europäische Union nach Ostmitteleuropa getan. Und insofern hat Brüssel auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf so etwas schwierige Kandidaten, wie sagen wir mal Ungarn und Polen und so weiter. Man kann auch sagen, dass das, was sich jetzt als Problem herausstellt, nämlich die hohe Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen und vielen anderen noch mehr, ein Modell gewesen ist, die Russen am Status quo zu interessieren, weil sie darüber Einnahmen bekommen für den Verkauf ihrer Bodenschätze, die sie von anderen so kaum bekommen. Da hat man unterstellt, ja, wir haben es mit rationalen Nutzenmaximierern, also homines economici, zu tun. Die ticken im Prinzip auch wie wir. Und die werden doch nicht so eine Dummheit machen, diese Vorteile über Bord zu werfen, nur um ein Gebiet zu erobern, das sie nur besitzen können, wenn sie es vorher zerstört haben. Nicht? Das ist so eine typisch westliche, auf Nutzenkalkül gestützte Rechnung. Man hat sich herausgestellt, ist aber nicht so, funktioniert nicht. Macron, Scholz, Baerbock und was alles da vor dem 24.02. bei Putin war und an diesem eigentümlichen Tisch dann da unten am Tischende gesessen hat, werden ihm alle diese Argumente vorgetragen haben. Aber das Ressentiment, also die Erinnerung daran, dass man mal groß und stolz und respektiert war und sich jetzt nicht mehr fühlt, das Ressentiment hat obsiegt. Deswegen wird man in der Politik wieder sehr viel mehr darüber nachdenken müssen, wie man mit solchen Ressentiment-Akteuren umgeht. Und man wird auch nicht mehr unterstellen können, wir haben es nur mit rationalen Nutzenmaximierern zu tun. Das heißt, Politik wird letzten Endes antizipatorisch wie strategisch sehr viel komplexer werden.
Ich lese bei Oswald Spengler, dessen Neubearbeitung seines Buchs Untergang des Abendlandes vor 100 Jahren erschien, 1922, wenn in der Welt der Wahrheiten der Beweis entscheidet, das wäre sozusagen so das westlich-rationale Modell, so in der Tatsachenwelt der Erfolg. Und das beobachten wir doch gerade, ne? Dass nicht eher Schluss ist, auch mit diesem Krieg, bevor nicht, wie auch ein immer gearteter, in Anführungszeichen, Erfolg dabei herauskommt.
Ja gut, also ich meine, das, was sagen mit der Zeitenwende in Gang gesetzt worden ist, ist die Beschaffung von Fähigkeiten strategischen Gegenspielern, also in diesem Falle dem Russland Putins, Erfolge sehr viel schwerer zu machen oder den Preis für Erfolge nach oben zu treiben. Nicht? Und das beginnt damit, dass man die Ukraine durch die Lieferung von Waffen und Munition befähigt, ihrerseits den Preis für die Russen immer höher zu treiben. Das hat ja inzwischen zu einer Stabilisierung der Fronten geführt. Das ist ein Projekt, bei dem man nicht mehr über Wünschbarkeiten und vieles andere mehr spricht, wie wir das in den letzten 20, 30 Jahren getan haben, sondern die Perspektive verkürzt und sich nicht mit ferneliegenden Zielen beschäftigt, sondern mit dem unmittelbaren Gegenüber und dessen augenblicklichem wie auf kurze Sicht erkennbaren Handeln. Das ist auch eine fundamentale Veränderung von Politik gegenüber all dem, was wir eigentlich bis in den Januar diesen Jahres hinein noch so gedacht haben.
Deshalb muss man, wenn man Autarkie betreiben will, auch ein Stück weit deglobalisieren. Ich benutze ein Wort von Ihnen kürzlich aus einem Interview. Und bei anderer Gelegenheit haben Sie mir dann gerne mit Schillers Wilhelm Tell um die Ohren gehauen, richtig?
Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. Ja, das ist halt das Problem einer Friedensordnung gewesen, in der unterstellt wurde, dass letzten Endes alle halt vernünftig sind, so wie man selber Vernunft definiert hat. Und dann stellte sich heraus, dass mindestens einer dabei ist, der nicht so ist, der die Dinge nicht so sieht. Und ja, möglicherweise durch das Schaffen von Fait accompli, also von bestimmten militärisch hergestellten Tatsachen und Zuständen, Vorteile gewinnt. Nicht? Und das Vernünftigste, was man im Augenblick machen kann, ist zu verhindern, dass so etwas eintritt. Also sicherzustellen, dass letzten Endes der Gebrauch militärischer Macht keine langfristigen Erfolge erzielt. Und das hat eine Reihe von Konsequenzen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das ist jetzt gewissermaßen keine Rückkehr in heroische Zeiten. Ich glaube, dass wir bleiben postheroische Gesellschaften. Wir schauen mit Betroffenheit zurück auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und wollen das nicht wiederholen. Aber wir lernen doch, dass wir bestimmte Gegebenheiten aus dieser Zeit und darüber hinaus akzeptieren müssen und nicht mehr uns in die luxuriöse Position bringen, die gewissermaßen wegzuwünschen und dann so tun, als habe der Wunsch Effekte erzielt.
Über das Scheitern, die Illusion liberaler Weltordnung, war das in den Kulturfragen der Politikwissenschaftler, Ideenhistoriker und politische Theoretiker Herfried Münkler. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Nach uns, wie gewohnt, die Sendung Kultur heute.